Wir haben schon in der letzten Sendung, in der ersten Sendung dieser Sendereihe immer wieder darauf angesprochen, immer wieder sind wir dazu gekommen, dass tatsächlich die Oktoberrevolution eine ziemliche Begeisterung erstmal ausgelöst hat, Begeisterung auch unter Intellektuellen. Wenn man zum Beispiel sich ansieht, was Stefan Zweig über die Fahrt von Lenin geschrieben hat in seinem plombierten Zug, das war für Stefan Zweig eine Sternstunde der Menschheit. Ernst Bloch schrieb sinngemäß, dort wo Lenin ist, dort ist Jerusalem, also ganz exemplarisch, sind das intellektuelle Hoffnungen, die verbunden waren mit dem Jahr 1917 und dem, was in der Sowjetunion, in der zukünftigen Sowjetunion passiert ist. Wir kommen nun zu einem Vortrag, der am Mittwoch in Leipzig stattfinden wird, der sich genauer die Folgen, die Konsequenzen und das weltweit ansehen möchte. Dafür begrüße ich am Telefon Marcel Beuys. Hallo erstmal.
Hallo, grüß dich.
Marcel Beuys ist Lehrbeauftragter in Bochum an der dortigen Universität und hat vor einigen Jahren eine Promotion geschrieben. Um die soll es auch sicherlich ein bisschen gehen. Da ging es nämlich um die KPD in den 20er Jahren in Deutschland. Ganz allgemein angefangen. Man könnte sich da ja vielleicht jedes Land ganz konkret ansehen. Aber was kann man allgemein sagen über die Folgen der Oktoberrevolution weltweit für zum Beispiel eine Arbeiterbewegung?
Grundsätzlich kann man erstmal sagen, dass die Revolution in Russland die Arbeiterbewegung in vielen Ländern inspiriert hat. Das fing schon an mit der Februarrevolution, die auf ein positives Echo in vielen europäischen Ländern stieß, wo die Kriegsmüdigkeit mittlerweile relativ groß war. Der Erste Weltkrieg lief ja jetzt schon 3 Jahre lang. Natürlich auch für viele sozusagen der Kriegsgrund wegfiel. Viele auch linke Kräfte, die Sozialdemokratie beispielsweise, hatten ja den Krieg begründet damit, dass man gegen den russischen Despotismus kämpfen würde. Als der Zar dann gestürzt war, fiel dieser Grund weg und beispielsweise die SPD begann dann eben auch wirklich erstmalig mit Antikriegsaktivitäten und so. Insgesamt war die Oktoberrevolution dann, glaube ich, also kam deswegen so positiv an, weil sie ein Gegenmodell entwickelte zu den kapitalistischen Gesellschaften des Westens, für die also viele hielten diese Gesellschaften eben für verantwortlich dafür, dass es Arbeitslosigkeit gab, dass es Hunger gab, dass es Elend gab und dass es eben auch diesen Krieg gab. Und deswegen unterstützten so viele die Oktoberrevolution und den jungen Staat, der sich dann gründete.
Wenn wir zusammen so ein bisschen rekonstruieren, wie so die weltweiten Auswirkungen der Oktoberrevolution aussehen, dann lohnt es sich sehr, vielleicht gerade auch einen Blick nach Deutschland zu werfen. So am Vorabend des Ersten Weltkrieges, da sozusagen die Arbeiterbewegung im Kaiserreich war ja organisiert in der Sozialdemokratie, hatte die Sozialistengesetze hinter sich. Was für Auswirkungen hatte denn da in diesen deutschen Gefilden die Oktoberrevolution und die Anläufe dazu? Was für Auswirkungen hatte das konkret in Deutschland?
Es fing schon an mit der Februarrevolution. Einerseits, dass sozusagen die Antikriegsstimmung Rückenwind nochmal bekommen hat. Kurz nach der Februarrevolution gab es einen großen Metallarbeiterstreik in Deutschland, in Berlin. Und was man nicht vergessen darf, ist, dass im April 1917, also einen Monat nach der Februarrevolution, die ja im März stattgefunden hat, sich die USPD gegründet hat. Die USPD war eine Linksabspaltung der Sozialdemokratie, in der sich halt einerseits sozusagen die linksradikalen Kräfte um Rosa Luxemburg, um Karl Liebknecht, also Spartakusbund, sammelten, aber eben auch all jene Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten, die eben den Krieg ablehnten. Und das war sozusagen der Beginn, der erste Ausdruck, den diese Revolution dann in Deutschland fand. Später war es dann natürlich auch die Gründung der Kommunistischen Partei Deutschlands, der KPD, die sich natürlich ganz explizit auf die sowjetische Partei bezog.
Nun kennt man dieses Beispiel vielleicht noch am ehesten, weil ja man mit deutscher Geschichte, wenn man in Deutschland aufwächst, noch etwas eher vertraut ist. Aber das war ja nicht das Einzige. Es gab auch in Ungarn, in Italien, in Skandinavien, nennen wir es mal Revolten, Revolutionsversuche. Es gab viele Streiks. Nimm dir vielleicht mal eines dieser Beispiele raus, was du auch in deinem Vortrag vielleicht beleuchten wirst, was da ganz exemplarisch für steht und was vielleicht auch nicht so bekannt ist.
Schwer, das sozusagen auf eins zu beschränken. Weil ich glaube, das Besondere ist, dass es eben dass es genau diese Masse von Bewegungen war, die wir damals erlebt haben. Also dass diese russische Revolution eben eingebettet war in eine Bewegung, die ja viele Länder der Welt erfasste. Also das ging eben beispielsweise über die roten Jahre, die sogenannten roten Jahre in Italien mit großen Fabrikbesetzungen, über Großbritannien, wo die Arbeiterbewegung den 8-Stunden-Tag erkämpft hat. Es ging weiter in Lateinamerika, wo es auch große Arbeiterproteste gab, Japan, wo es schwere Reisunruhen gab, Aufstände vor allen Dingen in den britischen Kolonien, in Ägypten, in Afghanistan. Und der Hintergrund dafür war natürlich der Erste Weltkrieg, der 4 Jahre lang dauerte, der die Versorgungslage in vielen Ländern verschlechterte. Dagegen begehrten die Menschen auf. Und viele orientierten sich dann eben an der Revolution, an der erfolgreichen Revolution in Russland. Und nicht zu vergessen natürlich, dass der russische Zar ja nicht der einzige Herrscher war, der gestürzt wurde am Ende des Ersten Weltkrieges. Der deutsche Kaiser ist durch eine Revolution gestürzt worden. Sein österreich-ungarischer Kollege ein paar Tage später, das Osmanische Reich ist zusammengebrochen und so. Und das, finde ich, ist eigentlich das Besondere an dieser Situation am Ende des Ersten Weltkrieges, dass wir wirklich diese globale Revolte erleben.
Wie man deinem Ankündigungstext entnehmen kann, gab es ja zum Beispiel auch Revoltenaufstände in Lateinamerika, also in Ländern, die man später dann der sogenannten Dritten Welt zugeordnet hat, und auch in Kolonien gab es Aufstände. Nun hat ja Lenin 1916 ein Buch rausgebracht, wo vielleicht das auch so mit thematisiert wird, nämlich der Imperialismus als letztes Stadium des Kapitalismus. Inwiefern hatten denn ja die Bewegungen in der Dritten Welt, in diesen Kolonien, inwiefern hatten die mit der Oktoberrevolution auch ein Rüstzeug, ihre spezifische Situation da zu thematisieren?
Also sie haben sich inspiriert gefühlt. Also Eric Hobsbawm schreibt zum Beispiel in seinem Zeitalter der Extreme, in seinem dicken Buch, dass beispielsweise in eine nationale Befreiungsbewegung in Indonesien sich positiv auf die Oktoberrevolution berief und so weiter und so fort. Aber ich glaube, dass erstmal natürlich die unmittelbaren Auswirkungen des Krieges entscheidend waren. Gleichwohl hat man natürlich darauf geschaut, dann vor allen Dingen, nachdem das russische Empire zusammengebrochen ist nach der Oktoberrevolution und die Bolschewiki ja auch den Kurs anfangs gefahren sind, dass sie für das Selbstbestimmungsrecht der Völker eingetreten sind, dass sozusagen jede Region des ehemaligen Zarenreiches unabhängig werden konnte. Und beispielsweise im Iran gab es eine kleine Provinz, die dann zur persischen sozialistischen Sowjetrepublik wurde, also die sich dann sehr klar natürlich in diese Tradition gestellt hat.
Nun ist in deinem Ankündigungstext von den Jahren 1917 bis 1921 die Rede. Das heißt, zumindest im Ankündigungstext geht es da auch zu einem Endpunkt hin. Ist es willkürlich gewählt oder ist es tatsächlich so, dass man sagen kann, nach 3, 4 Jahren vielleicht doch Einfluss der Oktoberrevolution ebben diese Aufstände, diese Streikbewegungen ab? Und wenn ja, aus welchen Gründen?
Das ist nicht willkürlich gelegt, sondern es ist tatsächlich so, dass 1920, 1921 diese Bewegung abebbt. Das hat in jedem Land sehr spezifische Gründe. Also zum Teil hat es damit zu tun, dass Forderungen der Arbeiterbewegung beispielsweise erfüllt werden. Zum Teil hat es damit zu tun, dass sozialdemokratische Parteien sozusagen sich an die Spitze der Bewegung stellen und sie gewissermaßen in parlamentarische Bahnen lenken können. Zum Teil hat es damit zu tun, dass diese Bewegungen blutig niedergeschlagen werden. Also es gab eine große Streikbewegung in Südafrika beispielsweise, gegen die militärisch vorgegangen wurde. Oder was sozusagen das markanteste Beispiel für den Sieg der Konterrevolution ist natürlich Italien, wo am Ende der roten Jahre der Aufstieg des Faschismus unter Mussolini stand. Also insofern ebbt genau da dann diese Bewegung ab und deswegen habe ich da den Punkt gemacht. Es gibt sozusagen noch einmal in Deutschland 1923 einen Versuch, also in dem Jahr der Hyperinflation, im Jahr der großen Krise, gibt es nochmal einen Versuch der KPD, einen Aufstand, den sogenannten Deutschen Oktober, durchzuführen. Aber als der scheitert, ist auch irgendwie klar, dass Sowjetrussland erstmal isoliert bleiben wird.
Nun hatten wir auch in der letzten Sendung immer wieder gehört, dass eigentlich mit dem Bürgerkrieg, der dann nach der Oktoberrevolution folgte, sehr viel demokratischer, ja, nennen wir es mal demokratischer Ideen abhanden gekommen ist. Zentralisierung, die so eine Armee-Auseinandersetzung, militärische Auseinandersetzung benötigt, Hierarchie, Kommandostrukturen, gab es da eben auch ganz schnell auf linker Seite. Du hast dir in deiner Dissertation die linke Opposition in der KPD in der Weimarer Republik angesehen und normalerweise ist da ja so die Erzählung, 1918, 1919 ist es eine sehr demokratische, offene Partei und dann setzt die Stalinisierung ein, sprich Entdemokratisierung, Abhängigkeit von Moskau, von der Kommentaren. Vielleicht auch ein Blick auf deine Dissertation. Stimmt dieses Bild so oder ist die linke Opposition in der KPD, vielleicht das als Beispiel in Deutschland, gar nicht so stark gewesen oder hätte es per se zu so etwas geführt, was man natürlich auch aus den Geschichtsbüchern kennt, das Schlagwort dann Stalinismus?
Die KPD war in ihrer Frühphase eine sehr demokratische Partei. Sie war in ihrer Frühphase eine sehr diskussionsfreudige Partei, sie war eine lebendige Partei, die viele Diskussionen geführt hat, die Oppositionellen jederzeit die Möglichkeit gegeben hat auf Parteiversammlungen ihre Positionen darzustellen. Und 10 Jahre später, also nachdem dieser Prozess der Stalinisierung stattgefunden hat, ist die KPD eine völlig andere Partei. Sie ist entdemokratisiert, sie ist bürokratisiert, sie ist völlig dogmatisch geworden und vor allen Dingen hat sich quasi die Mitgliedschaft komplett ausgetauscht. Also diejenigen, die für diese alte Tradition standen, also für den Spartakusbund, für diejenigen, die aus der alten Sozialdemokratie gekommen waren, die ganzen erfahrenen Mitglieder sind im Laufe der 20er Jahre aus der Partei gedrängt worden und die Thälmann-Fraktion hatte es dann natürlich auch leicht, sozusagen ihren Kurs durchzusetzen, weil sie eben auf eine sehr unerfahrene Mitgliedschaft in der zweiten Hälfte der 20er Jahre getroffen ist. Also insofern, dieses Bild stimmt vollkommen. Also wir haben einen fundamentalen Wandel, der in den 20er Jahren in der Kommunistischen Partei Deutschlands und auch in kommunistischen Parteien anderer Länder stattfindet. In Deutschland ist dieser Prozess nur am stärksten und am ausgeprägtesten, weil die KPD eben die größte kommunistische Partei außerhalb der Sowjetunion war und deswegen die wichtigste und dementsprechend die Stalin-Fraktion auch das größte Interesse daran hatte, dass diese Partei als erstes auf Linie gebracht wird.
Vielleicht können wir die Frage der innerparteilichen Opposition auch nochmal genau übertragen auf das Thema deines Vortrags. Also wenn es um die Fragen von weltweiter Auswirkung und von Internationalismus geht, dann kann man ja sehen, dass unter dem Stalinismus quasi es bei den Bolschewiki ein Selbstverständnis des Internationalismus es ja noch gegeben hat. Wobei ja der Eindruck ist, dass es halt dann eben ein Internationalismus von oben gewesen ist, ein Internationalismus mit Zentrale in Moskau quasi. Wie würdest du denn die Entwicklung des Internationalismus halt irgendwie in den Folgejahren nach der Oktoberrevolution beschreiben?
Während die kommunistische Internationale, die eben auch ein Produkt der Oktoberrevolution und dieser globalen Bewegung war, anfangs ein Instrument war, auch ein recht demokratisches Instrument der verschiedenen kommunistischen Parteien, um sozusagen die Weltrevolution zu befördern, ist sie im Lauf der 20er Jahre zu einem Instrument der sowjetischen Außenpolitik geworden. Also der Internationalismus war dann immer nur noch, diente immer nur noch dazu, die Staatsinteressen der Sowjetunion zu befördern. Also insofern würde ich dem total zustimmen, dass dieser dass dieser Wandel in der Haltung in den 20er Jahren stattgefunden hat. Gleichzeitig gibt es eben dann auch Tendenzen, dass er sich so ein bisschen abschwächt. Aber in den 30er Jahren, spanischer Bürgerkrieg und so, spielt er natürlich dann immer noch eine Rolle.
Nun gab es ja, und das schreibst du auch in deiner Dissertation, eine frühe Kritik diverser linker Gruppierungen, auch am politischen System der UdSSR. Wir machen hier diese Radioreihe und auch die Vortragsreihe in Leipzig hat da ja einen gewichtigen Schwerpunkt, auch mit der Frage, warum konnte sich der Stalinismus eigentlich durchsetzen? Wenn man sich die Position ansieht von dieser frühen Kritik, von dieser explizit linken frühen Kritik an der UdSSR. Ja, Karl Korsch schreibt vom roten Imperialismus, Werner Schollem spricht von staatskapitalistischen Entwicklungen. Es gibt andere Gruppen, die Stalins Großmachtstreben mit Napoleon vergleichen. Da ist natürlich aus heutiger Sicht die Frage sehr spannend. A, warum hat sich diese Kritik nicht durchsetzen können? Und B, ja, daran anfolgend, warum war sie so marginalisiert oder war sie überhaupt so marginalisiert?
So marginalisiert war diese Kritik nicht. Diese linke Opposition in der KPD hat Mitte der 20er Jahre, also um das Jahr 26, zwischen 20.000 und 50.000 Parteimitglieder hinter sich gehabt. Zum Vergleich, die KPD hatte zu diesem Zeitpunkt 130.000 Mitglieder. Also es war schon ein maßgeblicher Anteil der Partei, die dahinter stand. Ich glaube, es gibt zwei Gründe, zwei wesentliche politische Gründe, warum die linke Opposition sich in der KPD nicht durchsetzen konnte. Der eine war, weil sie zum Teil eine Politik gemacht hat, die damals mit dem negativ gemeinten Wort Ultralinks bezeichnet wurde. Also sie hat beispielsweise die Einheitsfrontpolitik abgelehnt, also eine Politik, die auf gemeinsame außerparlamentarische Bündnisse mit der Sozialdemokratie setzte. Und zu der Hochphase, als diese linke Opposition stark war, hat der Volksentscheid zur Fürstenenteignung stattgefunden. Es war eine große Kampagne, wo also von Sozialdemokratie und KPD gemeinsam wo sie es geschafft haben, weit sozusagen über ihre eigentliche Basis auszugreifen. Und diese Politik haben die Linken als parlamentarischen Quatsch sozusagen diffamiert und sich nicht daran beteiligt. Und ich glaube, damit haben sie sich von vielen Parteimitgliedern abgeschnitten. Das ist der eine Punkt. Der andere ist, dass unter Ruth Fischer, unter Werner Scholem, unter Arkadi Maslow, als sie 1924-25 die Parteiführung gestellt haben, bereits eine Entwicklung der Partei begann, die als Bolschewisierung bezeichnet wird. Das war ein erster Schritt in Richtung Zentralisierung der Partei, ein erster Schritt in Richtung Entdemokratisierung, alles noch nicht in dem Maßstab, wie es dann später unter Thälmann stattfand. Aber sie haben damit natürlich einerseits Strukturen geschaffen, die es Thälmann dann erleichterten, sie selbst und andere Oppositionelle aus der Partei zu drängen. Und zum anderen erschienen sie halt vielen Parteimitgliedern als unaufrichtig. Wenn ein Werner Scholem jetzt plötzlich, wo er selber betroffen ist, nach Parteidemokratie ruft, dann haben viele das für heuchlerisch gehalten.
Ein bisschen übertragen, dass man erst, wenn man selbst in der Opposition ist, Verfechter wird von innerparteilicher Demokratie. Marcel Beuys ist am Mittwoch in Leipzig, 19 Uhr geht der Vortrag los im IFZ. Kommunisten gegen Hitler und Stalin ist seine Dissertation gewesen, deswegen haben wir auch ein bisschen, weil es da um die linke Opposition der KPD geht, jetzt noch ein bisschen darüber geredet. Beim Vortrag geht es dann stärker um die weltweite Auswirkung der Oktoberrevolution, zeitgenössische Rezeption und weltweite Auswirkung der Oktoberrevolution ist auch die Überschrift, unter der dann Marcel Beuys am Mittwoch 19 Uhr in Leipzig sprechen wird. Marcel, danke für den Einblick schon mal auch in das, was dann beim Vortrag Thema ist und danke auch für die übrigen Einschätzungen zum Beispiel zur Opposition in der KPD.
Ja,